In welchen Bereichen können wir Vorsorge, sollen wir Vorsorge treffen? Ich möchte zunächst drei Bereiche nennen, ganz allgemeiner Art. Da ist zunächst der Bereich Gesundheit. Gesundheit ist zwar nicht das Höchste, aber es ist ein hohes Gut. Und ich meine, wir sollten als ältere Menschen mit zunehmendem Alter auch zunehmend auf unsere Gesundheit achten. Ich kann Ihnen jetzt keinen Vortrag über Altersdiät nennen und halten. Aber eine ausgewogene Ernährung, ausreichender Schlaf, viel Bewegung, ob das im Schrebergarten ist, ob das handwerkliche Tätigkeiten sind, ob das Spaziergänge sind, ob das Sport ist, das ist jedem selbst überlassen. Viel Bewegung ist gut und nicht vergessen, viel trinken. Sie sagen, ich trinke genug. Ich behaupte, Sie trinken alle zu wenig. Ich auch. Viel trinken ist wichtig. Es gibt Seminare, Krankenkassen bieten Seminare an, die Volkshochschule bietet Seminare an, wie man sich altersgerecht ernährt. Ich denke, das ist gut, wenn man sich darum kümmert. Wir haben in Deutschland eine gute medizinische Versorgung, aber Ärzte können auch nicht alles. Ich denke, das sollten wir immer wieder uns auch bewusst vor Augen halten. Und eines möchte ich auch noch sagen, wenn es um Medizin geht, um Pharmazie geht, Chemie ist auch nicht alles. Tabletten sind auch nicht alles. Und manchmal hilft sogar Großmutters Kräutergarten und Kräuterrezepte. Und es gibt manche alternative Heilmethoden, auf die wir auch zurückgreifen dürfen und sollten. Gesundheit. Ein weiterer Bereich, Ruhestand bedeutet nicht Untätigkeit. Wer rastet, der rostet. Das ist wirklich so. Ich habe schon gesagt, zur Gesundheit gehört auch eine aktive Bewegung. Nur Dias und Fotos sortieren und im Übrigen vor dem Fernseher sitzen, ich denke, das reicht nicht aus. Aktiv am Leben teilnehmen. Da muss jeder seinen Weg finden. Ob man da Kurse in der Volkshochschule macht, ob man vielleicht noch eine Sprache lernt im Alter, ob man sonstige musische Dinge betreibt, vielleicht noch malen lernt, vielleicht auch ein Musikinstrument lernt, Reisen unternimmt. Ich denke, es ist wichtig, dass man im Alter neugierig bleibt und immer wieder etwas Neues zu entdecken versucht. Für uns Männer zum Beispiel gibt es die Hausarbeit zu entdecken. Und meine Frau hat schon gesagt, also wenn du demnächst die Aufgaben auf Krishona abgibst, dann erkläre ich dir mal die Waschmaschine. Also neugierig bleiben. Warum nicht auch es mit dem Computer versuchen? Die Enkelkinder freuen sich, wenn sie vom Opa oder von der Oma ein E-Mail bekommen. Bei all dem geht es nicht darum, Höchstleistungen zu erreichen, sondern gelassen, sondern die Dinge angehen und sie sollen Freude machen, aber ich möchte es Ihnen empfehlen, bleiben Sie neugierig im Alter. Einen Punkt halte ich für besonders wichtig, der Isolation vorbeugen. Das ist eine große Gefahr im Alter, dass man sich zurückzieht. Mit anderen etwas unternehmen, nicht nur für sich bleiben, für andere da sein. Und zwar nicht nur Begegnung mit der eigenen Generation, das ist wichtig. Solche Seniorenveranstaltungen sind äußerst wichtig, aber auch ist es wichtig, mit den Angehörigen der anderen Generation, mit den Jüngeren oder vielleicht auch mit den noch Älteren, Kontakte zu pflegen, ob das in der Familie ist ob das in der Nachbarschaft ist, in der Verwandtschaft, es gibt viele, viele Möglichkeiten. Ich möchte jetzt allerdings auch Ihnen einige konkrete Bereiche nennen, wo es gilt, Vorsorge zu treffen. Da ist einmal die finanzielle Absicherung. Dann sind Sie, die Sie im Rentenalter sind, eigentlich der falsche Ansprechpartner. Denn dann kann man in aller Regel keine Vorsorge mehr treffen. Die Vorsorge wird früher getroffen. Und ich denke, das müssen Sie den Jüngeren, Ihren Kindern vermitteln, dass es darauf ankommt, sich rechtzeitig darum zu kümmern, wie sieht denn meine finanzielle Absicherung im Alter aus. Heute ist es überhaupt kein Problem mehr, eine Rentenauskunft zu bekommen. Nur wir wissen alle, dass die gesetzliche Rentenversicherung auf schwachen Füßen steht. Deshalb ist es gut, sich rechtzeitig beraten zu lassen darüber, ob die Rente ausreichen könnte, ob man vielleicht noch eine zusätzliche Altersversorgung braucht, ob das die Riester-Rente ist oder andere Dinge, eine Lebensversicherung, rechtzeitig beraten lassen. Für uns Ältere, die wir da keine Weichen mehr stellen können, ist es wichtig, was machen wir mit unserem Einkommen. Es ist keine Frage, ob wir viel oder wenig haben, sondern was machen wir mit dem, was wir haben. Ich kann Ihnen keine Vorschrift machen. Niemand will das. Ich möchte Ihnen nur empfehlen und sagen, wir müssen mit dem, was wir haben, verantwortlich umgehen. Verantwortlich umgehen. Wir haben unseren Kindern gesagt, also dass ihr es wisst, wenn wir mal sterben, bei uns ist nichts zu holen. Wir werden euch kein Vermögen hinterlassen. Wenn wir euch jetzt, solange wir leben, etwas geben können, dann tun wir das gern. Und ich denke, das ist auch wichtig, denn in aller Regel brauchen die Kinder und die Enkelkinder jetzt, wenn sie jung sind, das Geld und nicht irgendwann später. Wir versuchen ein normales, sozusagen normales Leben zu führen, weder aufwendig noch geizig. Wir sehen das, was wir haben, als Geschenk Gottes an und sind ihm gegenüber auch verantwortlich. Ich denke, das ist wichtig, dass wir haushälterisch umgehen mit dem, was wir haben. Ich habe einen guten Satz gelesen und eine beherzigenswerte Regel bei John Wesley, dem Gründer des Methodismus. Er soll gesagt haben, nimm so viel du kannst, brauch so wenig wie du kannst und gib so viel du kannst. Also ich möchte keine Schablone aufstellen, keine Vorschrift. Ich möchte auch niemandem ein schlechtes Gewissen machen, sondern möchte einfach appellieren daran, dass wir verantwortlich mit dem umgehen, was wir haben. Und das gilt auch für nicht nur für das laufende Einkommen, sondern das gilt auch für das Vermögen. Hier erlebe ich immer wieder, dass viele ältere Menschen unverantwortlich sind. Da ist zunächst einmal die Frage, was brauche ich denn, was muss ich denn für mich behalten? Sicher ist es gut, wenn man einen sogenannten Notgroschen auf der hohen Kante hat. Aber ich frage Sie, müssen das 50.000 Euro sein? Die Antwort muss jeder selbst geben. Ich kann Ihnen nur aus unserer Erfahrung sagen, wir haben unser Haus, das wir vor nahezu 40 Jahren gebaut haben, vor 10 Jahren schon den Kindern überschrieben. Wir haben kein Grundvermögen mehr. Und wie gesagt, wir werden auch keine großen Hinterlassenschaften haben. Wir versuchen, verantwortlich umzugehen. Eine Unverantwortlichkeit in Bezug auf das Vermögen erlebe ich auch immer wieder, dass sehr viele Menschen keine Regelung für den Todesfall in Bezug auf ihr Vermögen treffen. Das heißt, kein Testament machen. Wir haben unser Testament vor 40 Jahren schon gemacht. Wir müssen es mal wieder überprüfen, ob das noch den heutigen Vorstellungen entspricht. Ich möchte Ihnen dringend raten, sich dieser Frage zu widmen, sich sorgfältig zu überlegen, wer soll denn das einmal bekommen, was ich habe, und das dann auch niederschreiben. Ich weiß, Testament ist ein sehr sensibler Bereich. Und trotzdem gehört es zur Vorsorge dazu, hier sich genau zu überlegen, was soll mit dem geschehen, was ich habe. Da muss man sich beraten lassen, entweder von einer Vertrauensperson, vielleicht auch von einem Notar, ob man ein öffentliches Testament macht, ob man ein privates Testament macht, wo das hinterlegt wird, beim Gericht oder zu Hause. Man kann das Testament jederzeit ändern, das ist auch wichtig zu wissen. Man kann auch einen Testamentsvollstrecker einsetzen, also jemanden, der nach dem Tod das Testament dann umsetzt. Aber es ist einfach wichtig, dass die Frage nicht laufen zu lassen, sie nicht vor sich herzuschieben, sondern verantwortlich auch damit umzugehen. Sollen die Kinder erben, die Verwandten, die Pflegepersonen, soll mein Vermögen einem karitativen, einem missionarischen Zweck zukommen? Wie wird es aufgeteilt? Also ich möchte Ihnen dringend empfehlen, sich dieser Frage zu stellen. Und vielleicht ist das sogar einmal ein Thema hier für das Seniorenfrühstück ganz gezielt. Testament, Erbschaft, das ist ein Bereich, in dem es viel zu sagen gibt, bei dem es auch viel zu bedenken gibt. Für mich ist es wichtig, in Bezug auf das Vermögen, wenn ich an Erbschaft denke, dass mein Geld, mein Vermögen, das ich hinterlasse, auch im Reich Gottes nach meinem Tod noch etwas ausrichtet. Und deshalb überlege ich mir, und Sie sollten es sich vielleicht auch überlegen, ob nicht ein Teil dessen, was Ihnen Gott geschenkt hat, auch wieder für das Reich Gottes zur Verfügung gestellt wird. Ob in der örtlichen Gemeinde, ob in einem Missionswerk, das müssen Sie selbst entscheiden. Aber Sie sollten es überlegen. Und Sie sollten, wie gesagt, diese Frage auch mit einer Vertrauensperson besprechen. Beim Stichwort Vertrauensperson möchte ich Sie fragen, wer weiß denn eigentlich Bescheid in Ihren Angelegenheiten? Wer weiß, wo Ihre Rentenbescheide sind? Wer weiß, wo Ihre Versicherungspolicen sind? Wer weiß, wo die Sparbücher sind? In Einkommens- und Vermögensangelegenheiten. Wer weiß Bescheid? Ich halte das für enorm wichtig, dass Sie eine Vertrauensperson haben, die genau weiß, wo ist alles zu finden. Denn man kann sehr schnell krank sein, nicht mehr in der Lage sein, seine eigenen Angelegenheiten zu erledigen. Und dann ist es wichtig, jemanden zu haben, der weiß, wo man zu suchen hat. Eine Vertrauensperson möchte ich Ihnen sehr, sehr ans Herz legen, das braucht man. Und wer handelt für Sie, wenn Sie einmal nicht mehr handeln oder nur noch bedingt eingeschränkt handeln können? Da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, jemanden zu bevollmächtigen. Und da gibt es die unterschiedlichsten Abstufungen in Bezug auf die Vollmacht. Da kann man jemand eine Bankvollmacht geben, da kann man jemand eine Generalvollmacht geben, da kann man eine sogenannte Vorsorgevollmacht ausstellen. Das ist ein wichtiger Bereich. Ich habe jetzt nicht die Zeit, das im Einzelnen auszuführen, aber Sie sollten sich dieser Frage stellen und Sie sollten darauf eine Antwort haben. Es ist wichtig, dass jemand für Sie handeln kann, wenn Sie einmal nicht mehr handeln oder nur noch beschränkt handeln können. Sie können auch diese Vollmachten einschränken. Sie können sie auch jederzeit widerrufen. Sie geben damit nichts aus der Hand, aber es sollte einfach jemand handlungsfähig sein für den Fall, dass sie es nicht mehr sind. Ein Bereich, den ich Ihnen sehr ans Herz legen möchte, ist der Bereich Ordnen, Aufräumen, Aussortieren und sich von manchen Dingen trennen. Ordnen, ordnen und noch einmal ordnen. Und das gilt nicht nur für die Unterlagen und für die Papiere, sondern ich denke, das gilt für Ihren ganzen Haushalt. Was brauche ich denn eigentlich wirklich im Alter? Ich weiß, dass es schwer fällt, sich von liebgewordenen Dingen zu trennen. Ich weiß es, meine Frau lacht. Ich bin nämlich auch so ein Sammeltyp. Da ist alles voll bei mir im Büro. Und sie sagt schon, wenn du Zeit hast, dann müssen wir mal dran gehen. Und es ist gut, dass wir dran gehen, denn sie wirft leichter weg als ich. Mir fällt es schwerer. Man könnte ja das und das nochmal gebrauchen. Kennen Sie das auch? Und nach Jahren wirft man es weg und 14 Tage später hätte man es gebrauchen können. Aber ich möchte Ihnen das Thema sehr, sehr ans Herz legen. Sie sollten Ordnung hinterlassen, wenn Sie mal von dieser Erde gehen und nicht das Chaos. Machen Sie sich deutlich, vieles von dem, was Sie gesammelt haben, wird sowieso weggeworfen. Mein Schwiegervater war ein eifriger Fotograf. Er hatte tausende von Dias. Ich glaube, wir haben 2 Kassetten übrig gehalten, 100 Dias, alles andere ist weg. Ich weiß, es fällt schwer, sich von Dingen zu trennen. Und trotzdem möchte ich es Ihnen ans Herz legen, schaffen Sie auch in diesem Bereich Ordnung. Und wenn ich gerade bei Dias und bei Bildern bin, gebe ich Ihnen einen Tipp, die Bilder, die Sie aufheben, sind Familienfotos dabei und so weiter, dann drehen Sie die Bilder um und schreiben auf die Rückseite, wer da drauf ist. Das ist die Tante Lisa und der Onkel Fritz und die und die. Ich habe alte Fotos und wüsste gerne und weiß, das sind Vorfahren, das sind nahe Verwandte und kann sie nicht mehr feststellen, wer das im Eigentlichen ist. Und dann war ich bei meiner Mutter zuletzt und dann hat sie gesagt, das ist doch der und der. Dann habe ich sofort draufgeschrieben. Ihre Kinder und Enkelkinder werden Sie Ihnen danken, wenn Sie die Fotos beschriften. Aufräumen, ordnen, aussortieren, sich trennen. Ein besonderer Bereich, den ich Ihnen ans Herz legen möchte, ist die sogenannte Patientenverfügung. Vielleicht haben Sie da schon mal was gehört. Da gibt es also wunderschöne Schriften. Das ist etwas Neues. Sie müssen eines wissen. Hier geht es um Wünsche, Anweisungen Wünsche vor allen Dingen in Bezug auf die medizinische Versorgung im Alter und dann, wenn es Ihnen vielleicht nicht mehr einmal nicht gut gehen sollte. Manche meinen, wenn ich mal im Krankenhaus bin und kann nicht mehr über mich selbst bestimmen, dann kann das mein Ehepartner tun, dann können das meine Kinder tun. Das ist eine falsche Denkweise. Ihre Kinder können nicht für Sie entscheiden. Für jeden körperlichen Eingriff, für alle besonderen Maßnahmen im Falle der Krankheit, muss der Arzt Ihre persönliche Einwilligung haben. Und wenn Sie die aus welchen Gründen auch immer nicht mehr geben können, dann kann diese Einwilligung nicht von Ihren Kindern oder von Ihrem Ehepartner ersetzt werden. Deshalb ist eine sogenannte Patientenverfügung äußerst wichtig. Hier können Sie nämlich festlegen, wie verfahren werden soll, wenn Sie pflegebedürftig oder vielleicht auch im Alter verwirrt sein sollten, wie Sie gepflegt werden wollen, wie es mit der Ernährung sein soll, ob Sie künstlich ernährt werden möchten oder nicht. Welche besonderen ärztlichen Maßnahmen getroffen werden sollen, wie das mit der Schmerzbehandlung sein soll, Verabreichung von Blutkonserven, Beatmung, Dialyse, lebensverlängernde Maßnahmen, ob die eingeleitet werden sollen oder nicht, Organersatz, Organspende. Das sind alles Themenbereiche, ich will sie nur kurz ansprechen. Sie sollten sich einfach Gedanken darüber machen. Auch die Frage Unterbringung und Betreuung im Pflegefall. Alle diese Dinge kann man im Rahmen einer Patientenverfügung festlegen. Und dann sind sowohl die Angehörigen als auch die behandelnden Personen, ob Ärzte oder Pflegepersonal, verpflichtet, sich an eine solche Verfügung zu halten. Denken Sie also daran, und vielleicht ist das auch einmal ein Thema, das noch vertiefend hier behandelt werden kann im Rahmen eines Seniorenfrühstücks, wenn Sie das möchten. Bereich Pflegebedürftigkeit möchte ich noch ansprechen. Es herrscht ja die allgemeine Auffassung, die Alten werden in die Heime abgeschoben. Dem ist nicht so. Dem ist nicht so. Ich möchte einfach darauf hinweisen, dass 80% der hochbetagten Menschen nicht im Heim leben, sondern in der häuslichen Umgebung, bei ihren Verwandten, vielleicht auch noch im eigenen Haushalt, bei Kindern. Und unser soziales System bietet ja eine ganze Palette von Hilfen an, damit man möglichst lange auch in der eigenen Umgebung bleiben kann. Das fängt beim sogenannten Essen auf Rädern an. Ich denke, das gibt es hier wohl auch. Das gibt es bundesweit, überall. Das setzt sich fort beim sogenannten Hausnotrufsystem, dass man einen sogenannten Funkfinger beschaffen kann. Den kann man sich umhängen und wenn es einem nicht gut ist, dann wird ein Notruf an eine Zentrale geschaltet, dann kommt der Arzt, dann kommen die Angehörigen so, wie man das vorher mit der Zentrale ausgemacht hat. Die Sozialstationen, die sozialen mobilen Dienste, ich denke, das muss ich Ihnen nicht im Einzelnen sagen, hier gibt es viele, viele Angebote im hauswirtschaftlichen, im pflegerischen und im lebenspraktischen Bereich. Finanziell wird hier auch etwas getan. Die Leistungen der Pflegeversicherung decken zum Teil oder auch ganz die Kosten ab, die durch die Pflege entstehen. Aber ich denke, Sie sollten sich das auch ganz bewusst vor Augen führen. Nicht immer ist die häusliche Pflege, die Pflege zu Hause durch Angehörige möglich und sie ist auch nicht immer das Optimale. Die hohe Lebenserwartung bringt es mit sich, dass oft die Pflegepersonen auch schon im vorgerückten Alter sind. Und es kommt nicht selten vor, dass eine 70-, 75-jährige Tochter ihre alte Mutter betreut und pflegt. Und da ist es ganz selbstverständlich, dass viele Pflegepersonen oder manche Pflegepersonen einfach überfordert sind. Sie sollten das, die Frage, was geschieht mit mir, wenn ich pflegebedürftig werde und pflegebedürftig bin, ganz bewusst auch mit Ihren Angehörigen besprechen. Ohne, dass Sie damit Druck auf die Angehörigen ausüben. Ohne, dass Sie den Angehörigen ein schlechtes Gewissen machen. Ich habe es schon oft gehört, dass eine Tochter sagt, ich habe ein schlechtes Gewissen, ich habe es meiner Mutter versprochen. Ich gebe sie nicht ins Heim, sie bleibt bei mir. Und ich kann doch nicht mehr. Ich denke, hier muss auch in rechter Weise Vorsorge getroffen werden. Hier sollte man den Angehörigen kein schlechtes Gewissen machen. Man sollte auch keine unerfüllbaren Erwartungen an die Angehörigen haben, sondern man sollte sich der Frage, wo werde ich einmal gepflegt, wenn es notwendig ist, bewusst stellen. Und da gibt es ja auch die verschiedensten Angebote. Da gibt es das betreute Wohnen, dass man seinen eigenen Haushalt noch hat. Da gibt es das heimverbundene betreute Wohnen, dass man in Anlehnung an ein Pflegeheim seinen eigenen Haushalt noch hat. Aber man kann dann in solchen Wohnformen auch Hilfen abrufen, ob das das Essen ist, ob das der Putzdienst ist oder was auch immer, wenn man diese Hilfen braucht. Und natürlich gibt es auch das Pflegeheim, das Vollpflegeheim. Sie sollten auch davor nicht die Augen verschließen, dass möglicherweise das eine Form der Betreuung im Alter sein könnte. Und wenn eine andere Form nicht möglich ist, dann würde ich Ihnen empfehlen, sich rechtzeitig mit dieser Frage zu beschäftigen, rechtzeitig ein geeignetes Heim auszusuchen, damit Sie nicht dann, wenn der Fall der Pflegebedürftigkeit eintritt, einfach das nächstbeste Heim nehmen müssen. Und warum nicht auch schon einmal vorher Probe wohnen im Heim? Das ist heute alles möglich. Der Weg ins Pflegeheim ist heute keine Einbahnstraße mehr. Man kann auch wieder zurück. Und wenn Pflegeheim, dann kann ich Ihnen nur aus der eigenen Erfahrung mit Angehörigen sehr dringend raten, rechtzeitig zu gehen. Dann bereits in das Pflegeheim zu gehen, wenn man noch einigermaßen aktiv ist. Wir haben das bei einer alten Tante erlebt, die mit 83 Jahren ins Pflegeheim gegangen ist, als sie noch nicht pflegebedürftig im eigentlichen Sinn war. Die hat sich wunderbar dort eingelebt. Die hat von dort aus ihre Ausflüge noch gemacht, hat ihre Urlaube noch gemacht, war aktiv im Heim, war im Heimbeirat, hat in dem Haus die Andachten gehalten, sodass manche gesagt haben, ja, was machen Sie denn im Heim? Und es war richtig. Sie hätte zu Hause nicht mehr sein können, sie hatte hohen Zucker, sie hatte Probleme und die ist im Heim noch einmal richtig aufgelebt und hat 10 wunderbare Jahre dort noch im Heim erleben dürfen. Also rechtzeitig ins Heim gehen. Natürlich gehört dazu auch, dass die Finanzen geklärt werden. Auch hier gibt es ja im Fall der Pflegebedürftigkeit Leistungen der Pflegeversicherung. Und ich möchte noch einen letzten Bereich ansprechen. Sie sollten bei Ihrer Vorsorge auch das Thema Sterben und Tod nicht ausklammern. Das kommt auf uns alle zu. Sie sollten auch für diesen Bereich möglichst mit einer Vertrauensperson klar regeln, was geschehen soll, wenn der Tod kommt, wenn die Zeit des Sterbens da ist. Da geht es einmal um die Frage der Sterbebegleitung. Wer soll die machen? Wie soll sie geschehen? Wo soll sie geschehen? Und dann gibt es natürlich auch die Frage, gilt es die Fragen zu klären nach dem Tod, was passiert dann? Ich kenne das, dass man nach einem Sterbefall oder bei einem Sterbefall dann anfängt zu suchen. Ja, wo sind denn die Unterlagen? Wo soll denn beerdigt werden? Wer soll denn beerdigen? Ja, wo sind denn die Adressen, damit Angehörige benachrichtigt werden können? Und. Das sind so viele Dinge. Warum nicht mit einer Vertrauensperson einen klaren Fahrplan machen? Alle Adressen aufschreiben? Warum nicht die Todesanzeige aufsetzen? Warum nicht festlegen, welcher Text bei der Beerdigung behandelt werden soll, welche Lieder gesungen werden sollen? Warum nicht auch klären, ob statt Kranz und Blumenspenden vielleicht ein karitativer oder missionarischer Zweck gefördert werden soll? Warum nicht genau klären, wie die Grabpflege einmal stattfinden soll, wer das machen soll, vielleicht auch schon einen Grabpflegevertrag abschließen. Sie ersparen Ihren Angehörigen viele, viele Fragen und viel Ärger vielleicht auch, wenn Sie rechtzeitig auch diesen Bereich in Ihre Vorsorge mit einbeziehen, sich Gedanken machen und festlegen, was im Falle des Sterbens und des Todes geschehen soll. So viel vielleicht einmal. Es gibt noch manche Bereiche der Vorsorge. Ich hätte Ihnen auch gerne den einen oder anderen Bereich noch detaillierter dargestellt, aber ich wollte Ihnen einfach mal einen Überblick geben über die Bereiche, die Sie bei der Vorsorge bedenken sollten. Und jetzt würde ich gern, wenn Sie das wollen, für Ihre Fragen noch zur Verfügung stehen, bevor ich dann noch einige Schlussgedanken an Sie richten möchte. Also, wenn Sie was fragen möchten, dann kann das jetzt passieren. Oder habe ich Sie so erschlagen mit meinen Ausführungen?
Du hast mehrmals die Pflegeversicherung genannt.
Ja.
Da war ja zu lesen, die wird irgendwann aufgehoben, aufgegeben.
Ja.
Wie ist das mit dieser Pflegeversicherung und dem, was da möglicherweise geplant ist?
Also man hört ja im Moment, wo es um den Umbau unserer sozialen Systeme geht, so manches. Man hört, die Rentenversicherung, die gibt es in 10 Jahren nicht mehr. Man hört, die Pflegeversicherung gibt es nicht mehr. Also ich denke, das sind Enten, die man hört. Es wird sowohl die Rentenversicherung als auch die Pflegeversicherung weitergeben. Sicherlich wird man sich Gedanken machen müssen, ob die Rentenformel zum Beispiel nicht umgebaut werden muss, ob hier nicht ganz neue Aspekte in die Rentenformel mit eingebracht werden müssen, ob der Generationenvertrag anders in Bezug auf die Rente gestaltet werden muss. Und das gilt auch für die Pflegeversicherung. Die Pflegeversicherung ist im Moment mittelfristig gesichert, was die Finanzen betrifft. Und ich denke, sie wird es weitergeben, sie wird es weitergeben müssen in unserem sozialen System. Ob möglicherweise an dem einen oder anderen Punkt gewisse Einschnitte gemacht werden, das lässt sich heute nicht sagen. Es gibt auch Fallgestaltungen, da kann man sich nur an den Kopf greifen. Das sind sogenannte Blüten, die die Pflegeversicherung auch treibt. Es muss ja nicht sein, dass dann, wenn man im Heim ist, wirtschaftlich besser lebt als zu Hause. Das gibt es nämlich auch. Ich habe Fälle erlebt, dass Leute so hohe Leistungen der Pflegeversicherung bekamen, dass sie ihre Rente sparen konnten. Also das ist ja der Sinn der Sache. Insofern wird es sicherlich möglicherweise einen oder anderen Einschnitt geben, aber die Pflegeversicherung als solche, die wird bestehen bleiben.
Eine Frage. Sie haben erwähnt die Patientenverfügung.
Ja.
Ja? Also das ist wohl relativ eine neue Sache, gell?
Ja, das ist eine verhältnismäßig neue Sache. Ja. Einfach aus der Erfahrung heraus, dass man selbst zustimmen muss bei allen Maßnahmen und die Angehörigen das nicht tun. Früher haben sich die Mediziner da nicht so stur gestellt und wenn dann der Ehepartner gesagt hat, meine Frau kriegt jetzt eine Organspende oder Bluttransfusion, dann hat das der Arzt akzeptiert. Das darf er nicht, aus rechtlichen Gründen. Und deshalb sollte man über solche Dinge sich vorher Gedanken machen und das niederschreiben. Wobei ich sehr wohl weiß, dass es schwierig ist. Weil man nicht heute nicht erkennen kann und empfinden kann, wie geht mir es denn dann, wenn ich in dieser Situation bin. Und trotzdem gibt es einige grundlegende Dinge. Sollen lebensverlängernde Maßnahmen eingeleitet werden oder nicht? Solche Grunddinge kann man schon festlegen in der Patientenverfügung.
Wenn es aber jemand nicht hat, eine Patientenverfügung, wer bestimmt dann?
Wenn Sie
verlängert, ja, nicht verlängert, wenn Sie noch Jahre jemand.
Also wenn jemand nicht vorgesorgt hat, dann wird von Amts wegen ein Betreuer bestellt, der diese Entscheidungen trifft. Und im Rahmen der Patientenverfügung und der Betreuungsverfügung können Sie auch von vornherein schon festlegen, wenn ich einmal nicht mehr kann, dann soll die und die Person mein Betreuer werden. Das ist also auch eine Möglichkeit, vorzusagen in Bezug auf Vollmacht.
Und sonst tut der Staat jemanden bestimmen, wenn er nicht selber bestimmt hat.
Natürlich, dann wird es auch vom Amtsgericht.
Die meisten gehen davon aus, dass es die Familie dann automatisch wird, aber
ja,
scheinbar ist es nicht so.
Ja, es muss nicht die Familie sein. Das Amtsgericht wird in aller Regel natürlich bei den nahen Angehörigen versuchen, bei der Familie. Aber Sie wissen ja, dass dann oft auch Streitigkeiten sind, Spannungen in der Familie und manchmal ist es dann auch besser, eine neutrale Person zu nehmen als jemand in der Familie. Aber dann wird, wie gesagt, das Gericht tätig.
Es gibt doch jetzt beides, ja, Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht.
Ja.
Können Sie nochmal so ein bisschen den Unterschied zwischen den beiden?
Also Patientenverfügung beinhaltet den Bereich Vorsorge im medizinischen und pflegerischen, wenn medizinische und pflegerische Maßnahmen erforderlich sind. Dann lege ich fest, ich möchte keine Blutkonserven, ich möchte keine lebensverlängernden Maßnahmen und, und. Und Betreuungsvollmacht ist eine Generalvollmacht praktisch, für eine bestimmte Person, mit der ich eine bestimmte Person bestimme, die im Falle, dass ich nicht mehr meine Maßnahmen regeln kann, für mich handelt. Da geht es dann mehr um den wirtschaftlichen Bereich, Bankvollmacht und alle diese Dinge beinhaltet die Betreuungsverfügung. Also man könnte grob sagen, das eine ist mehr der wirtschaftliche Bereich, auch der lebenspraktische Bereich und das andere ist mehr der medizinisch-pflegerische.
Aber eben diese Vorsorgevollmacht, also wenn die auch nicht extra gemacht ist,
ja,
dann kommt auch vom Staats wegen
ja
eine Amtsperson,
ja,
nicht
natürlich
die Familie dann automatisch.
Ja doch, also dann wird irgendjemand trägt dann das Bedürfnis, nach einem Handeln ans Amtsgericht heran und das Amtsgericht setzt sich mit den Angehörigen in Verbindung und wählt aus dem Familienbereich jemanden aus. Und wenn der Richter feststellt, also da gibt's Trouble, da gibt's Probleme, dann kommt eine neutrale Person.
Aber
oder wenn niemand da ist.
Genau, wenn keine Probleme sind, wird zuerst an die Familie dann gegangen,
ja,
oder
natürlich
muss es von Amts wegen
nein, 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 nein. Wobei, es gibt natürlich heute schon hauptamtliche Betreuer, das ist ein Beruf. Es gibt also eine ganze Reihe Leute, die dann auch eine Vergütung dafür bekommen. Aber zunächst wird im Bereich der Familie gesucht.
Ja, da würde ich gerade fragen, also in der Presse ist das so oft hochgespielt worden in der letzten Zeit, dass die Familie total die eigenen Kinder total ausgeklammert sind und nicht mehr gefragt wurden, nicht mehr angehört wurden. Was liegen da irgendwelche Missstände vor? Oder?
Nun, es kommt natürlich darauf an. Also, wie gesagt, bei Bestellung des Betreuers, da wird die Familie zunächst gefragt. Aber wenn dann der Richter feststellt, da sollte niemand bestellt werden, aus welchen Gründen immer, soll eine neutrale Person sein, dann wird diese neutrale Person bevollmächtigt zu handeln und die muss dann die Kinder nicht mehr fragen. Die muss dann im Interesse des zu Betreuenden handeln.
Ja.
Da könnte es durchaus sein, dass man sich auch über Wünsche der Kinder hinwegsetzt oder hinwegsetzen muss im Einzelfall.
Ja, eben, man schaut ja nicht dahinter, was die Presse.
Wobei das natürlich sehr ambivalent ist, auch Interesse des zu Betreuenden und Interesse der Kinder.
Ja.
Ich habe es immer wieder erlebt, dass jemand eigentlich ins Heim, im Heim hätte betreut werden müssen und die Kinder haben gesagt, der Vater, die Mutter, die bleiben zu Hause. Da ging es ums Geld.
Ja.
Ob die zu Hause optimal versorgt und gepflegt war, ist eine ganz andere Frage.
Ja.
Da kann es durchaus sein, dass dann ein Betreuer sagt, nein, und jetzt kommt die Mutter ins Heim. Und sich über den Willen der Kinder hinwegsetzt. Denn der Wille der Kinder, ob der immer auch dem Wohle des zu Betreuenden entspricht, ist die andere Frage.
Also das Wohl des Betreuenden steht im
Vordergrund. Das steht im Vordergrund,
Diese Verfügung, sowohl Patientenverfügung als auch diese Versorgungsverfügung,
Reicht da meine Unterschrift oder muss das irgendwie unter Zeugen festgelegt sein?
Nein.
Es reicht also
praktisch. Nein. Also es reicht, grundsätzlich reicht Ihre Unterschrift. Wobei es natürlich sinnvoll ist, entweder jemand als Zeugin hinzuzuziehen, denn es könnte ja durchaus sein, dass dann die Kinder sagen, ja, die Mutter hat ja nicht mehr gewusst, was sie unterschreibt. Oder die hat irgendetwas untergeschoben bekommen. Die hat es einfach unterschrieben, das hat jemand anders aufgesetzt. Und deshalb wäre es sicher sinnvoll, eine Vertrauensperson oder einen Zeugen mit zu unterschreiben zu lassen. Und vor allen Dingen jemanden zu verständigen, wo die Patientenverfügung überhaupt ist. Vielleicht sie sogar bei jemandem, bei einer Vertrauensperson zu hinterlegen. Würde ich Ihnen beispielsweise auch beim Testament empfehlen, wenn Sie das Testament nicht gerichtlich hinterlegen, eine Kopie bei irgendeiner Vertrauensperson zu hinterlegen, damit es auch gefunden wird.
Ich habe eine Frage zur Organspende.
Ja.
Sind denn unsere alten verbrauchten Organe überhaupt noch geeignet, um gespendet zu werden?
Also das ist natürlich eine medizinische Frage. Die kann ich Ihnen nicht im Detail beantworten. Es gibt Organe, die können noch verwendet werden, aber sicherlich nicht mehr alle. Wie das im Einzelnen ist, da müssen Sie mal mit dem Mediziner reden drüber. Also es gibt durchaus Organe, die noch verwendet werden können, aber nicht mehr alle.
Also nochmal die Frage, wenn ich ins Krankenhaus käme und kann nicht mehr über mich verfügen.
Ja.
Ich bin aber überzeugt, meine Frau wird das in rechter Weise tun.
Ja.
Die Absprache ist getroffen. Genügt nicht,
nein.
Wenn ich das richtig verstanden habe, genügt nicht.
Nein.
Der Arzt würde anders handeln möglicherweise, als wir das ausgemacht haben.
Ja.
Also wenn ich festlege, ich will nicht an eine Maschine.
Dann musst du das vorher schriftlich festlegen. Oder du musst deine Frau mit im Rahmen einer Betreuungsvollmacht bevollmächtigen, dass sie in diesen Fällen für dich handeln kann. Absprache allein genügt nicht. Dann kann es durchaus sein, dass der Arzt sich über das, was die Frau sagt, absichert. Er muss sich absichern. Er hat den hippokratischen Eid geleistet, er muss Leben erhalten, in Klammer um jeden Preis. Und was das heißt im Einzelfall, das ist recht schwierig und das ist sicherlich oft nicht in Ihrem oder in meinem Interesse. Und deshalb ist es wichtig, die Fragen vorher genau festzulegen, abzuklären und da Vorsorge zu treffen.
Wobei das ja auch für die Jungen gilt.
Natürlich.
Denn
natürlich.
Man kann in einem Unfall verwickelt sein.
Klar. Ja. Also Patientenverfügung ist nicht nur etwas für alte Leute. Das gilt auch für Junge. Wogegen Betreuungsverfügung, Betreuungsvollmacht, das ist mehr für ältere Menschen. Aber es schadet nicht, wenn man das auch im früheren Alter schon klärt und festlegt.
Und wer erbt, wenn ich meine Sachen nicht geordnet habe?
Wenn kein Testament vorliegt, tritt die sogenannte gesetzliche Erbfolge ein. Das ist genau im bürgerlichen Gesetzbuch festgelegt. Dann erben die Kinder zunächst einmal, wenn keine Kinder da sind, die Eltern oder die Geschwister. Und wenn gar niemand von leiblichen Angehörigen da ist, dann erbt der Staat. Also da gibt es eine genaue Erbfolge.
Ehegatte,
natürlich. Der Ehegatte zuerst. Aber wenn zum Beispiel der Ehegatte und die Kinder leben, dann ist es nicht so, dass zunächst der Ehegatte alles erbt, sondern neben dem Ehegatten erben die Kinder zur Hälfte. Von vornherein schon. Und ob man das will oder ob man durch Testament festlegt, dass zunächst der Ehegatte alles erbt und erst nach dem Tod die Kinder erben, das kann man, da ist eine große Gestaltungsfreiheit, das kann man alles durch Testament regeln und klären, aber man muss es klären.
Ich hätte noch eine Frage, Sie haben gesagt,
Sie hatten Ihr Haus schon vor 10 Jahren an die Kinder vermacht.
Ja.
Ja, und wenn man das jetzt macht und man kommt dann später ins Heim, wird da dann nicht mehr nach diesem Haus verlangt, wenn man nicht genug Geld hat für sein?
Wenn seit der Hausübergabe mehr als 10 Jahre verstrichen sind, dann wird damit nicht mehr gefragt, wird danach nicht mehr gefragt. Da gibt es also im bürgerlichen Gesetzbuch eine Frist von 10 Jahren. Alles, was im Rahmen von 10 Jahren, bevor die Bedürftigkeit eingetreten ist, verschenkt wurde, das kann zurückgefordert werden. Was allerdings länger als 10 Jahre verschenkt ist oder übertragen wurde, das ist weg. Da wird nicht mehr danach gefragt.
Müssen die Kinder dann Schenkungssteuer zahlen? Oder?
Ja. Wobei das natürlich auch nie eine reine Schenkung ist. Ich meine, wir haben uns natürlich ein Wohnrecht ausbehalten, sodass das auch nur eine gemischte Schenkung ist. Unsere Kinder haben damals keine Schenkungssteuer zahlen müssen. Es kommt dann auf die Werte an und auf das Verwandtschaftsverhältnis. Da gibt es eine ganze Reihe Dinge zu bedenken.
Und ich denke aber, dass die Kinder dann trotzdem zur Unterhaltspflicht mitberufen werden, wenn die Kosten nicht abgedeckt wären.
Unter Umständen ja, wobei das heute natürlich im Hinblick auf die Pflegeversicherung längst nicht mehr so drastisch ist, wie das früher, war. Ja. Und der sogenannte Selbstbehalt, also das, was die Unterhaltspflichtigen behalten dürfen und behalten müssen, ist so hoch, dass das längst nicht mehr die Härte bedeutet, wie das früher der Fall war. Also wenn heute jemand, wenn Sie das hören sollten, dass jemand für seine Eltern, und es ist auf Eltern beschränkt, die im Heimleben bezahlen muss, Unterhalt bezahlen muss, dann können Sie getrost davon ausgehen, dass die Person das ohne jegliche Einschränkung ihres eigenen Lebensunterhalts auch leisten kann. Denn die Beträge sind mehr als angemessen. Freibeträge. Bitte? Freibeträge, ja. Also, da muss man sich nicht einschränken. Keine weiteren Fragen mehr? Dann darf ich vielleicht noch einige Schlussbemerkungen an Sie weitergeben. Ich habe vorhin mit einem Wort von Mose begonnen, lehre mich bedenken, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Klug, zum Klugsein gehört Vorsorge zu treffen, soweit das möglich ist. So früh, als das möglich ist. Ich habe vorhin gesagt, möchte es noch einmal betonen, Sie können jederzeit das, was Sie als Vorsorge auch vielleicht schriftlich fixiert haben, überprüfen. Das muss man sogar. Man kann nicht sagen, ich habe das dann irgendwann mal geregelt. Man sollte das alle paar Jahre überprüfen, sollte es eventuell auch anpassen, auch ändern. Und ich möchte auf das Thema, das wir uns gestellt haben, Altersvorsorge oder Sorge vor dem Alter, sagen, wer Vorsorge getroffen hat, der muss sich nicht sorgen. Er darf ein Stück weit sorglos leben. Übrigens bietet uns die Bibel hier eine große Hilfe an. Sie sagt, wenn es um Sorgen geht, alle eure Sorge gebt an Gott ab. Er sorgt für euch. Und wie Gott für uns sorgt, hat Jesus in seiner Regierungserklärung, in der sogenannten Bergpredigt, deutlich gemacht. Ich möchte Ihnen 2 Verse vorlesen. Jesus sagt, ich sage euch, macht euch keine Sorgen um euer Leben, ob ihr etwas zu essen oder zu trinken habt und um euren Leib, ob ihr etwas anzuziehen habt. Das Leben ist mehr als Essen und Trinken und der Leib ist mehr als die Kleidung. Seht euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte, aber euer Vater im Himmel sorgt für sie. Und ihr sei doch viel mehr wert als die Vögel. Wenn uns das Jesus sagt, dann ist das kein Wort gegen die Vorsorge. Ich möchte das sehr deutlich sagen. Aber hier wird deutlich, Gott sorgt für uns. Und wenn er nicht für uns sorgt, dann ist unsere ganze Vorsorge vergeblich. Wir lesen an dieser Stelle auch, und wenn ihr euch noch so viel sorgt, könnt ihr doch euer Leben auch nicht um einen Augenblick verlängern. Wer weiß, Gott sorgt für mich, mein Leben ist in seiner Hand, der kann wahrhaft sorglos und getrost, vertrauensvoll und dankbar leben. Ich möchte allerdings auch das eine noch sagen, weise und klug sein heißt nicht nur Vorsorge in irdischen Angelegenheiten zu treffen, sondern auch in Bezug auf die Ewigkeit. Ich empfinde es unverantwortlich, in den Tag hinein zu leben und nicht daran zu denken, wo wir nach dem Tod einmal sein werden, wo wir die Ewigkeit zubringen. Das wäre sicherlich ein gesondertes Thema und ich müsste viel Zeit haben, um darüber noch mit Ihnen nachzudenken. Ich denke, hier in der Gemeinde können Sie auch auf diese Fragen Antwort finden. Es gehört zur Vorsorge, darum bemüht zu sein, jederzeit, aber in besonderer Weise im Alter, mit Gott und Menschen im Frieden zu leben und versöhnt zu leben. Und ich möchte auch das andere noch unterstreichen, eine besondere Chance des Alters, die Zeit, wenn es nicht mehr so hektisch ist, zu nutzen für Gottes Wort und für Gebet. Damit kommt noch einmal eine ganz besondere Dimension, nämlich die Dimension der Ewigkeit in ihr Leben hinein. Und ein Leben darf auch dann, wenn es vielleicht pflegebedürftig oder nicht mehr so lebenswert in Gänsefüßchen ist, wie wir uns das vorstellen, es ist nicht nutzlos, es darf reich und gesegnet sein. Altersvorsorge oder Sorge vor dem Alter hieß unser Thema. Wer verantwortungsbewusst für das Alter Vorsorge trifft, der muss nicht mit Sorge an das Alter denken. Der darf getrost und froh und dankbar und auch ein Stück sorglos und auf jeden Fall vertrauensvoll jeden Tag aus Gottes Hand nehmen. Und ein solches vertrauensvolles und getrostes Leben wünsche ich Ihnen im Alter. Jeder möchte alt werden. Ich wünsche Ihnen, dass Sie auch mit Freuden alt sein können.